Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der ungarische Essayist und Literaturkritiker László Földényi, er wird mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Er ist einer der wichtigsten ungarischen Intellektuellen.
Ich bin so ein kulturell gesehener, so eine Allesfresser. Ein früher Film von Fassbinder, der begeistert mich ebenso wie ein Gemälde von Francis Bacon oder von Caravaggio.
László Földényi. Wir werden über das Denken und Wirken des Ungarn sprechen. Doch zum Auftakt hier in Fazit eine Theaterpremiere. Michael Thalheimer hat am Berliner Ensemble das selten gespielte Stück Glaube und Heimat von Karl Schönherr inszeniert. Christen verfolgen Christen, eine düstere Geschichte. Gleich werden wir darüber sprechen. Es gehört zur bitteren Realität weltweit, dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt, gedemütigt, vertrieben oder sogar ermordet werden, sogar innerhalb einer Religion. Der Kampf der Sunniten zum Beispiel gegen die Schiiten hat den Gläubigen unendliches Leid zugefügt. Wir wollen jetzt über ein Theaterstück sprechen, das genau dieses Thema auf die Bühne bringt. Es spielt im Jahr 1837. Österreichische Katholiken vertreiben Protestanten. Glaube und Heimat heißt dieses selten gespielte Stück, das Karl Schönherr 1910 geschrieben hat. Innerhalb von 2 Tagen müssen alle Lutheraner ihrem Glauben abschwören oder die Heimat verlassen.
Bürger und Bauern, außer auf die Häuser, reißt Tür und Tor und Ohren aus. Wer sich bekennt zum anderen Glauben und schwört nicht ab, muss wandern. Fehlgläubige Männer mit ihren Frauen sind auszutreiben. Die gutgläubigen Weiber dürfen auf den Häusern bleiben.
Dank der Gnade. Ich geh schon mit.
Großjährige Kinder dürfen mit den Alten wandern. Minderjährige werden zurückbehalten und im guten alten Glauben erzogen.
Klare, schlimme Drohungen. Ingo Hülsmann als Reiter des Kaisers. Michael Thalheimer hat am Berliner Ensemble das Bauerndrama inszeniert. André Mumoth hat die Premiere gesehen, er ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Zeit der Gegenreformation, das Thema Heimat und der drohende Verlust der Heimat, die Standhaftigkeit im Glauben, das sind große Themen, das sind, wenn man so will, auch aktuelle Themen. Aus welcher Perspektive erzählt denn der Regisseur dieses Stück?
Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass er das Stück sehr ernst nimmt, dass er das Stück so auf die Bühne bringt, wie es geschrieben wurde. Er ist ja als Regisseur dafür bekannt, Stücke sehr stark zu verkürzen, sehr stark auf ihren Kern zu reduzieren. Hier hat man gemerkt, er wird der Vorlage gerecht und er möchte auch diese Vorlage, die ja eben nicht sehr oft auf den Bühnen zu sehen ist, auch den entsprechenden Raum geben. Und gleichzeitig natürlich, auch das ist typisch für den Regisseur, den Stoff eigentlich in so eine überzeitliche Welt einordnen. Also nicht wirklich in die Gegenreformation, auch nicht in die Entstehungszeit. Die Figuren spielen auf der Bühne schon in so bäuerlichen Kostümen, aber schon der Bühnenraum, den Nele Balkhausen gestaltet hat, ist vollkommen abstrakt. Das ist eine große Stele, eine große sich drehende Wand, die im Nebel sich befindet die meiste Zeit über und die meiste Zeit über auch von dreuender elektronischer Musik noch zusätzlich in so eine bestimmte unheimliche und auch sehr bedrückende Atmosphäre getaucht wird. Also ein historischer Abend im Sinne eines historischen Theaters ist das definitiv nicht.
Also ein düsterer Abend, ein nebliger Abend, ja, der wirklich wenig Licht wahrscheinlich reinlässt.
Fast gar kein Licht. Also ein völlig lichtbefreiter Abend, möchte man sagen. Und das ist auch etwas, was ich zumindest am Anfang etwas problematisch fand, weil der Stoff ist schon sehr deprimierend. Und wenn das dann auch noch auf der Bühne derartig dunkel und düster und dräuend zugeht, ist das wie ja so eine zusätzliche Ebene, die man eigentlich gar nicht braucht. Und das hat mich schon etwas irritiert. Allerdings wird das emotionale Potenzial des Stoffes sehr ausgereizt und auch diese Familiengeschichte, die da im Mittelpunkt steht, die Familiengeschichte der Rotz, die sich eben so ganz langsam auch bekennen zu ihrem Protestantismus, wird mit großen Gefühlen, großen Emotionen auf die Bühne gebracht.
Und es endet tödlich.
Nein, es endet tödlich für das jüngste Mitglied der Familie. Es endet in gewisser Weise versöhnlich oder zumindest es endet konsequent, weil der Bauer Rott, gespielt von Andreas Döhler auf eine wirklich fabelhafte Weise, erkennen muss, dass es keinen Sinn hat, in den Kampf zu ziehen, weil das seinem Glauben widersprechen würde, sondern dass er sein Schicksal eigentlich auf sich nehmen muss als guter Protestant. Das ist natürlich ein sehr bitteres Happy End, könnte man sagen.
Die Sprache des Stückes, die ist ja besonders, ist die Sprache des Volkes, der Bauern. Man könnte es vielleicht nicht Dialekt, sondern ein Soziolekt nennen. Wie klingt denn dieses spezielle Österreichische in dieser preußischen Umgebung Berlin?
Es klingt interessant, weil es natürlich auch ein Stück weit abstrahiert wird. Die meisten Darstellerinnen und Darsteller spielen diesen Dialekt, ohne ihm eine besondere österreichische Färbung zu geben. Sie spielen ihn so, wie er da auf dem Blatt steht. Aber da ist ja auch die Stefanie Reinsberger, die die Rottin, die Frau des Bauern spielt. Und die kommt nun mal aus Österreich. Und das ist ein interessanter Kontrast zum Rest des Ensembles, weil wenn sie spricht, dann klingt das schon sehr authentisch. Und es ist überhaupt ein Abend, an dem Stefanie Reinsberger eine fabelhafte Leistung darbietet. Das ist wirklich eine ganz intensive Rollengestaltung, die sie da zeigt, von dieser verzweifelten Mutter, die sich eigentlich erst sehr hart gibt und die auch an dem Katholizismus festhalten will und die dann immer mehr sozusagen in diesen Konflikt hineingezogen wird und am Ende auch zu ihrem Mann und zu dem Protestantismus stehen will oder muss vielleicht auch, weil sie ihre Familie nicht aufgeben will. Und das macht sie fabelhaft. Das ist ein sehr intensives Spiel, was auch verhindert, dass das so ein Theaterexerzitium, so ein Theaterritual wird, bei dem es eigentlich nur eben um Musik und Nebel und eine sehr bestimmte Art des Schauspiels in typisch thalheimerscher Weise geht.
Funktioniert denn das Stück, wenn es denn so wie bei Thalheimer jetzt im zeitlosen Raum gespielt wird?
Es funktioniert vor allen Dingen interessanterweise als erschütternde Familiengeschichte. Das ist vielleicht gar nicht die Absicht des Abends, weil es natürlich ein wichtiges Thema ist, wie Sie schon gesagt haben. Da geht es um Vertreibung, da geht es um diesen religiösen Fanatismus. Das ist in gewisser Weise ein, wie schon gesagt, überzeitliches Thema, das für mich gar nicht so stark über diese Familiengeschichte an diesem Abend hinausweist. Aber durch das Leiden der Figuren auf der Bühne, das wir sehr ernst nehmen können, das uns auch sehr nahe kommt, vermittelt sich auch das Thema. Und das Stück ist sehr effektvoll. Das Stück funktioniert auch erstaunlich gut an diesem Abend und bietet eine erschütternde, mitreißende Unterhaltung, möchte ich fast sagen, die einem dann aber auch ziemlich zu schaffen machen kann.
Es passiert
eine Menge Schlimmes auf dieser Bühne und das kann auch der Regisseur sehr intensiv zum Ausdruck bringen.
Christen verfolgen Christen. Karl Schönherrs Glaube und Heimat am Berlin Ensemble, inszeniert von Michael Thalheimer und rezensiert von André Mumut. Gerade mal 10 Jahre hatte er Zeit. 1980 hat Keith Haring seine ersten Bilder in einer Ausstellung gezeigt. 1990 ist er gestorben, 31 Jahre alt, abgestürzt aus dem Leben, wie ein Kritiker es mal bezeichnet hat. Dazwischen eine kometenhafte Laufbahn mit Auftritten unter anderem bei der Documenta in Kassel und der Biennale in Venedig. Und er bemalte rund um die Welt Straßen und Wände. Jetzt ist diesem Künstler mit seiner unverkennbaren künstlerischen Handschrift im Brüsseler Beaux-Arts eine Retrospektive gewidmet. Carsten Probst hat sie gesehen, ist gerade aus Brüssel zurück zu mir ins Studio gekommen. Herr Probst, guten Abend.
Hallo, Rücke.
Mit Haring assoziiert man häufig die comicartigen Strichfiguren. Wenn nun in Brüssel das ganze Werk von ihm gezeigt wird, im Überblick, gibt es auch den unbekannten Keith Haring, einen, der etwas völlig anders gemacht hat?
Ja, völlig anders wäre wahrscheinlich ein bisschen weit gegriffen. Also er hat in jungen Jahren, also jetzt nicht unbedingt Blumenstillleben gemalt, aber es gab schon so künstlerische Vorbilder, gerade zum Beispiel in dem, was wir heute Outsider-Art nennen würden, beispielsweise Arbrü, also Kunst von nicht gelernten Künstlern sozusagen. Und diese Art, so diese kindliche Anmutung, diese ganz unbefangene, freie Art, das hat ihn schon so sehr stark inspiriert. So wollte er dann auch malen. Das war gerade in der Zeit, als er eben in Pittsburgh noch Werbegrafik studiert hatte. Davon hat er sich dann ja gelöst. Er fand das ja viel zu kommerziell und wollte dann eigentlich sozusagen eigentlich eine ganz eigene Form der Gestaltung finden. Ja, und man sieht eben am Anfang dieser Ausstellung auch noch aus dieser Anfangsumbruchszeit eben einige Zeichnungen. Das sind eher so, ja, man kann fast sagen, wie abstrakte Stadtgrundrisse oder wie auch so, ja, fast abstrakte Formen, die so ein Alphabet von verschiedenen Formen und Grundrissen von Häusern zusammenzustellen versuchen. Das ist etwas, was wir jetzt im Kontext dieser Ausstellung natürlich irgendwie verstehen als seine Art, sich auszudrücken. Aber im Grunde genommen würde man das mit ihm jetzt ohne weiteres gar nicht zusammenbinden können. Man versteht aber, er hat sehr frühzeitig an dieser radikalen Art der Vereinfachung gearbeitet, eigentlich, die ihn später ausgezeichnet hat.
Sie sprechen über die Frühphase von Keith Haring. War er denn damals auch schon politischer Aktivist?
Ja, würde ich sagen. Also in jedem Fall, zumindest hebt auch die Ausstellung stark darauf ab. Also zumindest hatte er so, man kann sagen, subpolitische Themen. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Videos aus dieser frühen Zeit an der School for Visual Arts in New York. Alles noch vor 1980, wo er ganze Wände mit so diesen ausufernden, abstrakten, grundrissartigen Mustern gefüllt hat, die er dann, indem er dazwischen so herumtanzt, mit Farbe bespritzt. Und er nennt das dann einerseits Painted Environments, gemalte Umgebungen, und seine Aktion, dieses Tanzen, Body Involvement, also der Körper, der sich daran beteiligt. Und kurz darauf eröffnet er eben sein Studio in dieser Hochschule, und das liegt genau zur Straße raus. Er bittet die Leute sozusagen auch direkt reinzukommen, verlagert es dann später so mit Tags in die Straßen hinein, beginnt gegen Gentrifizierung zu kämpfen, und die Ausstellung betont das eigentlich auch. Also sie ordnet Keith Haring quasi in diese Kunstgeschichte der Moderne ein, wo es dann ja um die Verbindung von Kunst und Leben geht, und das betont eben auch Kurator Darren P.
And I think Keith Haring was an example of this, where he bridged the streets and or the art world. He's somebody who really brought art ideas. He was drawing on inspiration.
Ja, also Keith Haring, sagt Darren P., war ein Beispiel für genau das. Also diese Verbindung von Kunst und Leben, das hat er in die 80er Jahre hineingebracht. Er braute Brücken zwischen der Straße und der Kunstwelt. Und er bezog seine Inspiration eben auf einerseits Künstler wie Dubuffet, Alechinsky, Warhol, auf der anderen Seite von Graffiti und Hip-Hop und auch ganz alten Kunstformen wie der Kalligrafie, vermischte das also alles zu einer eigenen Sprache.
Sie hatten das Stichwort Kommerz schon ganz kurz genannt, Herr Probst. Wie stand er denn zur Kommerzialisierung, zu seiner Arbeit, insgesamt zu seinem Ruhm, zu seinem Star-Sein?
Ja, ich finde es ganz interessant eigentlich, dass es auch in dieser Ausstellung läuft, das absolut parallel, dieser Ruhm und dieses Engagement für politische Sachen. Zum Beispiel gibt es diese simplifizierende Sprache, die immer stärker ausgeprägt ist, die bekommt sozusagen einen ganz eigenen Charakter, ein etwas Selbstgängerisches sozusagen. Zum Beispiel dieses Poster von 84 gegen die Apartheid, wie so eine schwarze Figur mit Strick um dem Hals, eine weiße Figur quasi aus dem Bild rauskickt, raustritt, sozusagen mit einem Fußtritt rausbefördert. Also das kann ja unglaublich schnell auch umkippen. Das ist ja vom weißen Künstler gemacht, kann unglaublich schnell chauvinistisch wirken, irgendwie merkwürdig exkulpieren. Und bei Haring hat das eben diese entwaffnete Anmutung von Kinderzeichnungen. Das ist so, wie Kindermund tut Wahrheit kund. Und so nähert er sich dann später auch diesen sexuellen Themen, AIDS und Homophobie und so weiter, hat sich ja zum Schwulsein dann bekannt. Das ist dann später aber umgekippt, weil also gerade diese Simplifizierung quasi zu so einem Selbstgänger wurde. Dann fängt er an, plötzlich Grace Jones den Körper zu bemalen und so weiter. Das wurde mir denn damals, ich habe ja damals diese Kunst auch kennengelernt, wurde mir zu viel, zu kommerziell. Mhm. Mir schon, ihm nicht. Er fand es ein Mittel zum Zweck.
Keith Haring im Museum, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Probst, ist das nicht unbedingt ein Widerspruch?
Es gibt vielleicht auch noch mal kurz einen Einschub. Es gibt in Brüssel zeitgleich eine Ausstellung zu Punk-Graphics, also auch aus sozusagen diese Art von Design aus der Punk-Zeit mit diesen ganzen Buttons und Postern und Plattencovern. Und das wirkt wirklich so ein bisschen wie historisch im Designmuseum jetzt in Brüssel. Bei Haring geht es mir immer noch jetzt heute ein bisschen anders. Es war schon zu Lebzeiten auch, dass er in musealen Ausstellungen zu sehen war. Und das hat dieser Wucht, dieser Bildsprache, dieser Vereinfachung eigentlich nicht geschadet. Und das meint eigentlich auch Darren P.
Many of the issues that Keith Haring was campaigning against in the 1980s are still very urgent in 2019. We still have racism, homophobia, HIV, stigma, and that's why I think Keith Haring needs to be looked at again seriously in 2019.
Ja, also kurz zusammengefasst, alles das, womit er zu tun hatte damals in seinem Aktivismus, haben wir heute genauso. Homophobie, Rassismus, HIV, Stigmatisierung und so weiter. Also eigentlich ist es noch fast noch dringlicher geworden.
Noch ein Satz, Herr Probst, zur Aktualität. Wie aktuell ist das heute noch?
Ich finde auch, es ist eigentlich fast noch schlimmer geworden mit dieser Umgebung sozusagen, dieser Kunst. Und es ist eigentlich fast verblüffend zu sehen, finde ich, auf welch einfache Bildformeln Haring eigentlich vor 30, 40 Jahren diesen Widerstand dagegen gebracht hat.
Bis April ist diese Retrospektive Keith Haring im Brüsseler Beaux-Arts zu sehen. Im April, Ende April, dann ist die Ausstellung im Museum Folkwang in Essen zu erleben. Carsten Probst, vielen Dank.
Gerne.
Der Essayist, Kunsttheoretiker und Literaturkritiker Laszlo Földenyi wird mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Er ist einer der ganz wichtigen ungarischen Intellektuellen und dieser Preis, der wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse im März verliehen. Über Laszlo Földenyi möchte ich nun mit dem ungarischen Theatermacher, Autor und Übersetzer Lacy Kornitzer sprechen. Er ist am Telefon. Herr Kornitzer, guten Abend.
Guten Abend.
Der 1952 geborene Földenyi ist unglaublich vielseitig. Er hat über Goya geschrieben, über William Blake, über Dostojewski und dann natürlich die deutsche Kultur, Caspar David Friedrich. Er hat Heinrich von Kleists gesammelte Werke in Ungarn herausgegeben. Földenyi ist tief verwurzelt in der deutschen Kultur, in der deutschen Romantik. Wie kommt es denn zu dieser Affinität? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Vielleicht ein paar Gedanken, wenn auch nicht direkt eine echte Erklärung. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass Ungarn, noch auch als Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, natürlich mit der deutschen Sprache und mit dem deutschen Geist sozusagen ständig in Berührung war. Und dann auch spielt, also um konkreter zu werden, eine meiner Meinung nach große Rolle die Tatsache, dass zum Beispiel in Sachen Philosophie Ungarn immer ganz hinterherhängt. Es gibt keine Philosophie in Ungarn, kann man sagen. Der erste quasi philosophische Autor war Imre Kertész, vor kurzem verstorben. Mhm. Und wenn man in der Richtung interessiert war, weil man an Menschen interessiert war und auch Erklärungen vielleicht oder Anstöße für seine eigene Lebensführung oder Lebensvorstellung haben wollte, dann musste man sich nach Deutschland wenden an die großen Philosophen dieses Landes. Und das hat unter anderem Laszlo Földenyi auch getan. Was Kleist anbelangt, Kleist ist eine tragische Figur in den Augen nicht nur der Ungarn, sondern generell. Und hat eine Sprache geschaffen von einer luziden Form und großen Inhalten. Er war auch ein politischer Autor, sozusagen, wenn man von seinen Theaterstücken ausgeht. Und er war jemand, der sich in jungen Jahren praktisch vom Leben verabschiedete. Und das sind Kriterien, die für einen ungarischen Denker wie Laszlo Földenyi, übrigens auch andere, eine in Anführungsstrichen Faszination ausgeübt haben. Faszination insofern, weil das auch eine Kernfrage bestimmter ungarische Figuren in der Literaturgeschichte, auch in der Politik war. Wie soll man mit einem Umstand im Leben fertig werden, der eigentlich die Existenz quasi gar nicht zulässt oder die persönliche Freiheit komplett einschränkt.
Herr Kornitzer, wir wollen mal auch über die politische Gegenwart sprechen, die politische Situation in Ungarn. Und wir wollen Laszlo Földenyi hören. In einem Interview hat er erklärt, dass Schriftsteller im ungarischen Rundfunk praktisch nicht mehr gehört werden.
Bis 2010 im ungarischen Fernsehen oder im ungarischen öffentlichen Rundfunk, es gab sehr viele kulturelle Programme. All die Schriftsteller, all die Künstler haben dort immer wieder aufgetaucht und in Diskussionen teilgenommen oder ihre Meinungen geäußert. Seit 2010 sind zum Beispiel all die Schriftsteller, die in Deutschland bekannt sind, angefangen von Peter Nadasch bis Laszlo Krasznahorka oder György Konrad oder Peter Esterházy, so lange erlebt. Also niemals durften sie in den Rundfunk reinkommen. Auch ich durfte nie mehr in den Rundfunk. Also das heißt, das ist eine Winzigkeit. Wen kümmert das eigentlich? So könnte man sagen. Aber trotzdem, das ist schon ein Zeichen dafür, dass Leute einfach, es gibt Listen, die sich nicht äußern dürfen.
Laszlo Földenyi, wie verhält er sich denn in der aktuellen ungarischen Politik? Sucht er die Öffentlichkeit, Herr Kornitzer? Wird er wahrgenommen?
Also für eine bestimmte Leserschaft ist Földenyi ein gängiger Begriff. Seine Bücher werden gelesen. Er sucht nicht direkt die Öffentlichkeit, weil er davon vielleicht nicht so viel hält und außerdem ist teilweise auch kein scheuer Mensch. Aber durch seine Arbeit, beispielsweise als Dozent für Film an einer Hochschule, ist er dann auch doch mittendrin im öffentlichen Leben und vermittelt sein Wissen, seine Kenntnisse. Wenn ich von diesem kurzen Statement ausgehen kann, das wir gerade gehört haben, es ist ja so, dass seit eben 2010 hat sich Ungarn in ein vollkommen geistesfeindliches Land verwandelt. Alles, was geistig ist oder geistig widerständige Texte schreibt oder sich so verhält, als wäre man ein geistig widerständiger Mensch, wird sofort quasi ausgeschaltet aus dem öffentlichen Leben normalerweise. Andererseits, diejenigen Personen, die beispielsweise Bücher schreiben, wie Földényi oder Kertész und Peter Esterházy, um ihn auch hier hineinzubeziehen, der auch im Prinzip ein Dissident war, wenn man so will, ist es so, dass man inzwischen verstanden hat von politischer Seite, dass diese Leute vielleicht eine Gefolgschaft haben, die eine Minderheit ist. Und diese Minderheit kann man ruhig quasi bestehen lassen, ohne große konkrete Unterdrückungsmechanismen, weil sie ja nicht wahlentscheidend sind.
Stichwort Europa, Herr Kornitzer. Földényi bekommt ihr den Buchpreis zur europäischen Verständigung. Welche Bedeutung hat denn die Idee Europa für den Intellektuellen?
Die Intellektuellen Ungarn seit jeher, kann man sagen, waren natürlich dem Besten zugewandt, nachdem sie im eigenen Land keine Antworten auf die elementarsten Lebensfragen gefunden haben. Und das erhofften sie natürlich in der Hinwendung zum Westen. So ähnlich wie zum Beispiel Russland nach Frankreich eine Hinwendung gegeben hat, wenn wir zum Beispiel an Turgenev denken und seine Freundschaft zu Flaubert. Für die Ungarn war es so, dass sie darin die Hoffnung sahen, das Land tatsächlich an den Westen zu binden, früher oder später in irgendeiner Form, politisch und kulturell. Das ist bis heute so und heute natürlich insofern noch verstärkt, weil die Möglichkeit des Reisens oder der Begegnung einfach tatsächlich gegeben ist. Das wurde politisch immer unterdrückt. Also jetzt, wo zum Beispiel Ungarn der Europäischen Union angehört, ist Ungarn das Land, das die Europäische Union am meisten bekämpft und eigentlich mehr wieder nach Osten, politisch-wirtschaftlich Richtung Osten wendet, wo laute Diktaturen auch herrschen oder ähnliche gesellschaftliche Formen wie Diktaturen.
Der Essayist, Kunsttheoretiker und Literaturkritiker László Földényi wird mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Lési Kornitzer war das, der ungarische Theatermacher, Autor und Übersetzer. Herr Kornitzer, Dankeschön.
Gerne, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Alter von 76 Jahren ist einer der Gründungsväter der internationalen Filmwissenschaft gestorben. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, starb Thomas Elsässer völlig überraschend in Peking, wo er eine Gastprofessur innehatte. Noch vor einer Woche hatte er eine Tagung zur Filmtheorie in Frankfurt eröffnet. Elsässer war 1943 in Berlin geboren worden und hatte in Sussex und Paris studiert. Seine Bücher und Essays über die Historie des bewegten Bildes zu Film- und Genretheorie sowie neuen Medien wurden in 20 Sprachen übersetzt. Nach dem Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat haben die Kultusminister der Länder sich darauf verständigt, eine Alternative zu schaffen ohne den Bund. Ein wissenschaftlicher Beirat soll die KMK beraten, wie Schülerleistungen über Bundesländergrenzen hinweg besser zu vergleichen sind, erläutert Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Also ein wissenschaftlicher Beirat soll implementiert werden, um ein Stück weit die Grundidee eines Nationalen Bildungsrats mit aufzunehmen, ein beratendes Gremium, dessen Ausgestaltung wir jetzt in den nächsten Monaten uns anschauen werden.
Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann. Der Rundfunkstaatsvertrag soll durch einen neuen Medienstaatsvertrag ersetzt werden. Das haben die Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz in Berlin beschlossen. Das geplante neue Regelwerk soll auch verstärkt Internetplattformen abdecken, die Medieninhalte nicht selbst herstellen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, dabei würden auch neuere Medienschaffende wie Influencer, YouTuber und Gamer mit in den Blick genommen.
Auch sie wollen kreativ unterwegs sein und es ist uns wichtig, dass wir es jetzt schaffen, die Zulassungspflicht für diese Anbieter abzuschaffen, für die allermeisten Anbieter abzuschaffen und gleichzeitig die Eigenverantwortung dieser neuen Anbieter im Netz auch stärken, indem wir die Möglichkeit schaffen, dass sie zu Selbstkontrolleinrichtungen sich zusammenschließen, um damit auch im Netz unabhängig von der sogenannten Community Standards wirklich auch entsprechende journalistische und redaktionelle Standards bzw. Sorgfaltspflichten umsetzen können.
Rezos Kritik an der CDU ist in diesem Jahr das meistgeklickte YouTube-Video in Deutschland. Der 55-minütige Clip wurde mehr als 16 Millionen Mal aufgerufen. Der 27-jährige Rezo hatte kurz vor der Europawahl Mitte Mai mit seiner scharfen Kritik an der Sozial- und Klimapolitik der Christdemokraten auch im nicht digital affinen Teil der Gesellschaft für viel Aufsehen gesorgt. Zweimal leitete er die Geschicke der Documenta. Nun ist der Ausnahmekurator Manfred Schneckenburger einen Tag nach seinem 81. Geburtstag gestorben. Der gebürtige Stuttgarter war 1977 und 1987 der künstlerische Leiter der inzwischen weltweit größten Schau zeitgenössischer Kunst. Er hatte dabei immer betont, wie groß die gesellschaftspolitische Verantwortung der Kunst ist.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 1974 hat Pina Bausch die Tanzoper Iphigenie auf Tauris choreografiert mit der Musik von Christoph Willibald Gluck, der ja als Opernreformator in die Musikgeschichte eingegangen ist. Das ist also ein frühes Pina Bausch-Werk, das jetzt in Dresden vom Semperoper-Ballett neu einstudiert wurde. Wiebke Hüster hat die Premiere gesehen, ist jetzt live zugeschaltet aus Dresden. Frau Hüster, guten Abend.
Guten Abend.
Es ist ja eine große Frage, wie es gelingt, Pina Bausch-Stücke überhaupt noch nachzutanzen. Iphigenie, ich hatte es gesagt, eine frühe Bausch-Tanzoper mit viel Tanz. Ist das leichter, weil es so viel Tanz gibt, das dann auch nachzutanzen?
Ja, das ist auf jeden Fall leichter als eins der späteren Stücke oder die vielen, vielen. Es sind ja annähernd 40 Stücke, die man noch spielen kann aus dem Oeuvre von Pina Bausch. Es ist auf jeden Fall leichter und man muss auch sagen, natürlich, damals war es ein Riesenunterschied, ob man eine klassische Kompanie war oder ein zeitgenössisches Ensemble, ob man aus der Schule von Kurt Jooss kam, so wie Pina Bausch, oder ob man jetzt aus einer ganz, ganz klassischen Richtung kam. Heute, möchte ich sagen, ist das nicht mehr so. Tänzer allgemein sind in den letzten 20 Jahren so viel athletischer, akrobatischer fast, möchte man sagen, geworden und sind so viel flexibler, was das Aufnehmen neuer Stile, anderer Bewegungsmuster angeht, dass sie ganz mühelos eigentlich in verschiedene Idiome schlüpfen. Und das sieht man hier heute Abend auch. Natürlich hilft die klassische Schulung, denn Pina Bausch hatte ja auch diese groß ausgreifenden Beinbewegungen, die schön gestreckten Füße, die elegischen großen Armbewegungen. Und das schadet natürlich ein klassisches Training zur Vorbereitung gar nicht.
Damit haben Sie eigentlich die Frage schon beantwortet, die ich stellen wollte. Also das Dresdner Ballett, das kann Pina Bausch ohne Probleme tanzen.
Ja, wundervoll. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die Überraschung vor ein paar Jahren beim Bayerischen Staatsballett, als die dieses späte Pina Bausch-Stück gemacht haben für die Kinder von gestern, heute und morgen, die war wesentlich größer als jetzt, möchte ich sagen. Also das hier war wirklich einfach wunderschön getanzt. Die können auch mit dieser Musik umgehen. Das ist eine große Einheit zwischen Gesang, Orchester und Tänzern. Man spürt Harmonie, man spürt, dass hier wirklich gemeinsam etwas erarbeitet wurde. Das ist sehr schön.
Also eine kluge Idee vom Dresdner Ballettdirektor Aaron Botkin, genau dieses Stück auch auszuwählen?
Ja, also ich bin eigentlich überrascht, weil bisher hat er gar kein Interesse in Richtung des Tanztheaters zu erkennen gegeben. Und wenn Sie so wollen, ist dies ja auch noch sehr, sehr frühes Tanztheater. Er ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er Klassikerversionen in Dresden auf die Bühne bringt. Semperoper hat natürlich auch viel ausländische Gäste, die klassische Inszenierungen erwarten vielleicht. Und diese Erwartungen, diese vermeintlichen, die versucht er überwiegend zu bedienen. Dann hat er immer wieder junge Choreografen, erfolgreiche, international erfolgreiche Choreografen wie David Dawson, oder er kennt sich auch mit dem Forsyth-Repertoire gut aus, weil er das auch selbst getanzt hat. Das ist doch ein bisschen eine Überraschung. Aber ich begrüße das absolut, weil ich finde nichts wichtiger als das, das Werk von Pina Bausch auch von Kompanien außerhalb von Wuppertal heutzutage getanzt wird.
Jetzt haben Sie über die Umsetzung dieser Choreografie von 1974 gesprochen. Frau Hüster, lassen Sie uns mal über das Werk selber nochmal sprechen. Wie wirkt das jetzt auf Sie, dieses Werk anno 1974?
Ja, also es ist auffällig, wie Sie Tanz und Musik einerseits zusammenbringt und dann doch wieder auseinanderdividiert. Und zwar sind die Sänger seitlich in den ersten Logen untergebracht und stehen zum Singen auf und man schaut ihnen dann zu. Die tragen auch Konzertkleidung, also die Frauen tragen Abendkleider, die Männer Anzüge. Und der Chor ist auch nicht auf der Bühne, sondern der Chor teilt sich mit einem Act, was also mit einem Orchester, den etwas verkleinerten Orchestergraben, da wird es ganz schön eng, wenn die da alle zusammen sind. Und die Bühne gehört allein dem Tanz. Das muss man sich natürlich auch so erklären, dass das ein Statement war in der damaligen Zeit. Sie hatte ja gerade angefangen als unter dem Intendanten Arno Wüstenhöfer in Wuppertal und sie hat ihre Kompanie in Tanztheater umbenannt und das war jetzt einfach auch eine Aussage zu sagen, so, die Bühne ist leer, die ist ganz abstrakt, die tragen alle so, ja, Slipdresses würden wir heute sagen, so ganz schlichte Trägerkleidchen, nichts darunter, sehr sexy, sehr körperbetont und es gibt kaum Requisiten, eine Badewanne, einen Tisch und ein paar Stühle. So, wir entschlacken die Oper komplett und versuchen dann emotional, das alles, was in dem Gesang zum Ausdruck kommt, dann nochmal tänzerisch, choreografisch auf die Bühne zu bringen. Und das ist so eine leise Enttäuschung, das hatte ich mir viel schöner vorgestellt. Das wirkt hier so ein bisschen wie eine Doppelung oft. Und das ist dann einfach zu süßlich oder zu dick aufgetragen.
Eine Doppelung auch durch die Musik von Gluck, die ja auch nicht gerade ja, revolutionär für unsere Ohren klingt.
Nee, gar nicht. Und dafür, dass Sie, wie Sie es eingangs sagten, dass Sie es zu Recht betont haben, dass er ein Reformkomponist war, findet man ja eigentlich, ist die Musik doch sehr gleichmütig schon fast. Und wenn man bedenkt, dass es um ein wirklich grauenvolles Drama geht, also Mord innerhalb der Familie, Rache für vermeintliche Morde, Rache für tatsächliche Morde, also es fließt ja eigentlich ständig Blut in diesem Drama, Blut, dass der Vater an den Händen hat des Kindes, Blut, das der Sohn an den Händen hat des Vaters. So, und dann werden diese Geschwister auseinandergerissen, am Schluss finden sie zusammen. Es ist wirklich, es ist eine total grausame Geschichte und das hört man eigentlich in diesem wunderschönen Gesang von Gluck nicht wirklich. Mhm.
Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Hüster? Also toll umgesetzt, aber das Stück hat schon so ein bisschen Patina.
Ja, es hat unbedingt Patina und ich weiß nicht, ob wir es wirklich einen Klassiker nennen sollten.
Pina Bauschs Choreografie Iphigenie auf Tauris mit Musik von Christoph Willibald Gluck, getanzt vom Semperoperballett in Dresden. Wiebke Hüster hat uns darüber berichtet. Frau Hüster, Dankeschön. Morgen läuft bis auf Weiteres zum letzten Mal im ZDF das Literarische Quartett. In den 90er Jahren war das Quartett eine Institution. Wenn dort Marcel Reich-Ranicki, Helmut Karasek und Sigrid Löffler mit einem Gast über Bücher stritten, dann haben die Buchhändler teilweise wirklich gute Verkaufszahlen gehabt. Sie haben die diskutierten Titel, wenn sie denn nicht komplett durchfielen, richtig kräftig nachbestellen können. Vor 4 Jahren ist dann das Literarische Quartett wieder aufgenommen worden, moderiert von Volker Weidermann. Morgen also die letzte Ausgabe, in diesem Jahr zumindest, mit Volker Weidermann, der die Sendung 4 Jahre lang moderiert hat, mit Christine Westermann und Thea Dorn. Welche Pläne das ZDF hat, das ist unklar. Und zu mir ins Studio gekommen ist unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka. Sie hat sich die Aufzeichnung dieser letzten, vorerst letzten Ausgabe angeschaut. Guten Abend, Frau Poromka.
Guten Abend.
Ist das jetzt, was Sie sagen werden, so etwas wie ein Nachruf?
Jetzt bin ich fast versucht zu sagen, schön wäre es. Das ist ja eine Sendung, die tatsächlich in ihrer Neuauflage immer wieder in die Kritik gekommen ist in den vergangenen 4 Jahren, die auch nicht mehr diese Strahlkraft, diese Wirkung hatte. Und als ich da jetzt bei dieser Aufzeichnung gewesen bin, ich mag mich täuschen, vielleicht vollbringen die jetzt noch im Schnitt Wunderdinge, hatte ich doch das Gefühl, ich wohne so einer Schlauchbootfahrt bei und da ist schon der Stöpsel gezogen und die Luft entschwindet so langsam. Also das war jetzt wirklich keine wirklich fulminante Veranstaltung, die ich da gesehen habe.
Hat sich trotzdem irgendwas Besonderes ereignet?
Ach, ich glaube, das Besonderste, was sich ereignet hat, das hat sich im Publikum ereignet oder das konnte man da sehen. Das wird ja im Berliner Ensemble aufgezeichnet mit Zuschauern. Und unter diesen Zuschauern saß da Thomas Plätzinger. Das ist ein Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben, The Great Nowitzki. Das ist eine Biografie des Basketballspielers Dirk Nowitzki. Und das wurde und wird im Literarischen Quartett diskutiert. Und der Thomas Plätzinger wollte sich das eben live und vor Ort da anschauen, was da über sein Buch geurteilt wird. Und ich habe ihn danach mal gefragt, wie das denn so für ihn gewesen ist.
Ich bin schon ziemlich nervös gewesen, als ich da reingekommen bin, auch gestern schon, weil natürlich das immer so eine Größe ist, die man als Schreibender irgendwie im Hinterkopf hat, das literarische Quartett. Und dann hier zu sitzen, ja, ist dann weniger spektakulär, als man denkt. Das läuft ja alles sehr geregelt ab. Die Leute halten sich an ihre Redezeiten, sind sehr gesittet und das ist jetzt keine Kneipenschlägerei.
Sagt der Schriftsteller Thomas Plätzinger. Er sagt, es sei gesittet zugegangen. Frau Poromka, heißt das auch, dass es inhaltlich nicht wirklich wichtige, spektakuläre Auseinandersetzungen gab?
Genau, das heißt es. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Problem, wenn man das Gefühl hat, da wird nichts Wesentliches mehr verhandelt. Da gibt es so ein bisschen geschmäcklerische Urteile, Leseeindrücke, aber im Grunde geht es nicht mehr um das Große und Ganze. Und man schaltet das dann eben nur noch ein, um eine Lektüre-Empfehlung zu bekommen oder mehrere. Und das ist, glaube ich, einfach zu wenig.
Heißt das aber auch gleichzeitig, dass das Medium Fernsehen vielleicht dazu nicht geeignet ist?
Das glaube ich im Gegenteil überhaupt nicht. Wobei man ja in den vergangenen Jahren immer wieder sehen konnte, wie Fernsehsendungen, die sich mit Literatur auseinandergesetzt haben, scheitern. Jetzt zuletzt Thomas Gottschalk, was ja auch abgesetzt wird, Gottschalk liest. Man kann eigentlich nur sagen, zum Glück, weil es so irrsinnig dröge war. Und ich verstehe es dann tatsächlich ganz einfach nicht. Gottschalk, das ist ja ein erfahrener Showmaster. Und er müsste sehen, das reicht einfach nicht, wenn er da so ein paar Gespräche führt. Aber offenbar gibt es da so ein Zurückzucken von Fernsehmachern, wenn es um Literatur geht, dass die sagen, oh Gott, es darf bloß nicht zu unterhaltsam und schon gar nicht witzig sein, weil dann ist es ja nicht mehr intellektuell. Und ich glaube, dieses halb witzig und halb klug oder halb unterhaltsam, das funktioniert halt nicht.
Das bedeutet in der Konsequenz, man braucht ein neues Fernsehformat.
Ich finde wirklich, man müsste mal richtig über eine Literaturshow nachdenken. Meinetwegen kann sich auch der Moderator als irgendein Buch verkleiden. Keine Ahnung, man kann ja witzig sein und trotzdem kluge Inhalte vermitteln. Und ich glaube, auf diese Weise würde man dann eben auch diejenigen nicht nur vor den Fernseher holen, die sich normalerweise nicht für Literatur interessieren, sondern auch zu Lesern und Leserinnen machen. Weil das muss ja eigentlich so ein Ziel so einer Sendung sein, dass man sich nicht nur an die wendet, die es ohnehin interessiert, sondern dass man einem breiten Publikum vermittelt, Literatur, das Gespräch über Literatur, die Auseinandersetzung mit Literatur, das ist was, was uns alle angeht, was ganz wesentlich für die Gegenwart ist.
Das ZDF, das hält sich ziemlich bedeckt noch. Es gibt noch keine wirklichen Pläne, die veröffentlicht werden. Könnte das unter Umständen dann doch sein, dass da überhaupt noch gar keine Ideen in der Schublade sind und dass die ganze Sache so irgendwie in Vergessenheit gerät?
Das war tatsächlich mein Tipp, dass man es einfach so unauffällig auströpfeln lässt. Ich habe aber mit ein paar Beteiligten gesprochen und da klang es dann doch so, als ob das einfach nur in neuer Besetzung fortgeführt werden würde. Und das finde ich mit Verlaub wirklich einfach sehr denkfaul und auch so ein bisschen feige.
Gibt es denn irgendetwas Positives, das Sie erlebt haben jetzt bei dieser Sendung im Rückblick? Und das ist ja ein Rückblick, den Sie machen, kein Ausblick.
Es ist ja immer ein vierter Gast da. Und das war in diesem Fall der Schauspieler Matthias Brandt. Und ich glaube, der wird für diese vorerst letzte Sendung nicht nur die Einschaltquoten in die Höhe treiben, sondern auch die Buchverkäufe ankurbeln, weil das war wirklich ganz großartig, wie der über Literatur gesprochen hat, zum Beispiel über das eine Buch, was er präsentiert hat. Jeder bringt ja so als Pate ein Buch mit und er hat Katja Oskamp mitgebracht, Marzahn Mon Amour. Katja Oskamp ist eine Schriftstellerin, die so ganz emphatisch und ganz nie von oben herab auf Menschen guckt. Und die arbeitet kurioserweise nebenbei als Fußpflegerin. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben und erzählt im Grunde über Menschen, die man sonst gerne übersieht. Und wie Matthias Brandt über diese Menschenfreundlichkeit und diesen Humor erzählt hat, das war wirklich sehens- und hörenswert.
Die vorerst letzte Ausgabe des Literarischen Quartetts morgen um 23 Uhr im ZDF. Unsere Literaturkritikerin Wiebke Poromka hat die Aufzeichnung dieser Sendung gehört, die Hintergründe, die Einschätzung. Frau Poromka, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Warm-up vor der Preisverleihung. Und auch wenn die Diskussionen um den neuen Literaturnobelpreisträger Peter Handke langsam nerven, da müssen wir jetzt durch. Die Frankfurter Allgemeine schickt gleich 8 Kollegen ins Rennen, um den Epiker, den Dramatiker, den Übersetzer, Essayisten, Lyriker, Kinoautor, Aufzeichner und Zeugen Peter Handke in kurzen Darstellungen zu skizzieren und kommt von der frühen selbstreflexiven Grundierung und Binnenspiegelung der erzählenden Texte über den Zeichner mit rotem Kugelschreiber bis, na klar, zum Konflikt über seine Sicht auf Serbien. Die abschließenden Sätze dieses Handke-Rundumschlags stammen von Andreas Platthaus und lauten so: Handke ist ein großer Spieler. Literatur und Zeugenschaft wollen ihm eins sein. Für beide gelten aber im allgemeinen Verständnis verschiedene Qualitätskriterien. So sah Handke zuletzt nur noch sich selbst als Publikum. Ein Spiegelbild widerspricht nicht. Aber so bequem wird er es nie haben, darf er es sich auch nie machen. Vielleicht sollten wir uns einfach mehr an den Lyriker halten, der für die Beschreibung von Nudeln die schöne Farbe Andersgelb erfand oder theaterprägend das Publikum beschimpfte. Übrigens kriegt Olga Tokarczuk ebenso wie Peter Handke in der kommenden Woche den Literaturnobelpreis. Hallo, ist sie kein großes Special wert, das ihr Schreiben vorstellt und einordnet? Jenseits der großen Berichte nach Bekanntgabe von Preisträger und Preisträgerin haben wir leider nichts auch nur annähernd Vergleichbares gefunden. Muss die große polnische Schriftstellerin und Psychologin sich also noch bis Dienstag in einen dicken politischen Fettnapf setzen, um auch nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit zu kriegen, selbst wenn es sich um Aufmerksamkeit aus Ärger handelt? Hilft nix. Die Feuilletons arbeiten sich weiter ausführlichst an Handke ab. Der Tagesspiegel lässt den Südosteuropa-Experten Ludwig Steindorf Handkes historische Irrtümer darlegen. Die Süddeutsche hatte die gleiche Idee und führt dafür ein langes Interview mit einer Professorin, Marie-Janine Kalitsch. Sie spannt den Bogen noch weiter und beleuchtet nicht nur die Rolle des früheren Präsidenten Milosevic, sondern bringt auch noch das Kunststück fertig, 600 Jahre Geschichte der Vielvölkerregion Balkan einigermaßen allgemeinverständlich zu kondensieren. Es gibt noch andere Sprachkünstler. Tom Waits etwa, der spricht in seinen Songs ja nicht nur durch die Musik. Niemand hat Amerika so bezaubernd entzaubert. Tom Waits, Barde aller Gebeutelten, wird 70. So gratuliert Alexander Menden in der Süddeutschen. Und weiter, Tom Waits ist schon immer alt gewesen. Genauer, er hat sich im Laufe seines Lebens stetig auf das Alter seines lyrischen Ichs zubewegt. Das begann schon mit Anfang 20. Da gründete er den Mythos des dauerberauschten Hipsterpoeten, zusammengesackt über einem Klavier, das er mit hypermobil durchgedrückten nikotingelben Fingern bearbeitete. Und warum gibt man dem Jubilar zum 70. Geburtstag ein Jugendfoto mit, statt uns den vom Leben gegerbten Tom Waits zu zeigen? Der Barde aller Gebeutelten ist doch selbst in schönstem Sinne lebenszerknittert, da hätten wir ihn auch gerne mit zerfurchtem Gesicht in der Zeitung gesehen. Aber wir wollen heute nicht nur meckern und suchen darum jetzt die schönste Überschrift des Tages. Lange war da die Neuzürcher Zeitung der Favorit. Da fanden wir die Titelzeile »Diese Bilder sind ein Ohrwurm«. Klar, dass das einer Radiomenschen sofort ins Ohr sticht. Aber dann toppte doch die Taz. Sie rezensiert das Album einer Hamburger Rapperband und nimmt dabei das wohl nicht nur der Pressebeschauerin verhasste Management-Sprech aufs Korn. Unser Fundstück des Tages also heißt Zielgruppenoptimierung mit Ameisenscheiße. Möge die jedem, der das Wort Zielgruppenoptimierung in den Mund nimmt, um die Ohren fliegen, wo immer man eine ordentliche Portion Ameisenscheiße auch herbekommt.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.